Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ihr seid wieder beim richtigen Radiosender Radio X. Richtiger Tag im Monat, vierter Freitag, richtige Uhrzeit 16 bis 17 Uhr und die richtige Sendung Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt. Wir sprechen heute wieder mal über, ein kleiner Hinweis auf Radio X plus 7. Die Sendung könnt ihr ab morgen 7 Tage lang in der Audiothek nachhören, falls ihr früher weg müsst, den einen oder anderen Aspekt gerne nochmal hören wollt. Oder wenn ihr es nochmal im Radio hören wollt, der Hinweis am 6.11. am Sonntag, also kommenden Sonntag in der Woche, ab 16 Uhr wird die Sendung nochmal dann wiederholt. Aber jetzt schon heute mal viel Spaß oder zumindest viel Kenntnisgewinn. Unsere Wasserversorgung. Wie sollte ein schonender Umgang mit der lebenswichtigen Ressource Wasser aussehen? Das Bevölkerungswachstum in der Stadt Frankfurt und der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main erfordert eine ausreichende Versorgungsinfrastruktur. Dies gilt unter anderem auch bei der Versorgung mit Wasser, ob als Trinkwasser oder als Betriebsersatzwort Brauchwasser, bezeichnet dasselbe. Die zurückliegenden Trockenjahre seit 2018, 4 von 5 Jahren und in alle noch in nachhaltigen Erinnerung dürfte dieser trockene Sommer 2022 gewesen sein. Diese Jahre zeigen, wie groß diese Herausforderungen sind. Die Stadt Frankfurt hat im Juni 2021 ein Wasserkonzept verfasst und dieses im Februar 2022 veröffentlicht. Dazu gab der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, kurz BUND, der Kreisverband Frankfurt hier, im Juni 2022 eine öffentliche Stellungnahme ab. Darüber hinaus hatte die Stadt dann im Oktober 2021 eine sogenannte Starkregen- oder sogenannte Starkregenkarten veröffentlicht. Über diese beiden Veröffentlichungen spreche ich heute mit dem Rüdiger Hansen vom BUND Kreisverband Frankfurt. Rüdiger, schön, dich wieder hier zu haben.
Ja, Otto. Lass uns was Gutes machen für die Hörer.
Ich denke, wir haben Stoff genug und ich hoffe, wir kriegen es auch einigermaßen rüber, so dass die Leute hinterher sagen, aha, neu, spannend, interessant. Ja, also die öffentliche Wasserversorgung in einer Kommune ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge laut dem Grundgesetz. Die Versorgung kann durch die Kommune selbst oder ein Wasserversorgungsunternehmen erfolgen. Und wichtig in diesem Zusammenhang ist eben, die Versorgung kann im Gemeindegebiet oder die Gewinnung des Wassers, das ist jetzt etwas sehr formell alles, aber so formuliert es eben, wird es formuliert, oder die Gewinnung auf Gemarkungen anderer Gemeinden stattfinden. 2018 lag die Eigenförderung der Stadt Frankfurt bei ca. 25% des für die Versorgung bereitgestellten Trinkwassers. Rüdiger, wo erfolgte die Forderung dieses Anteils?
Tja, am besten, ihr stellt euch vor die Frankfurter Landkarte von dem Grüngürtel. Da sind nämlich die Wasserwerke zwar nicht drauf verzeichnet, aber dann kann man sich das gut vorstellen. Die meisten Wasserwerke, wo Wasser gefördert wird, liegen im Stadtwald. Da gibt es die Wasserwerke Goldstein, Oberforsthaus, Hinkel und Hinkelstein. Und dann gibt es auch noch die Mainwasseraufbereitungsanlage, in der Mainwasser abgesaugt wird und das auch ins Grundwasser, in die Erde versickert wird, damit es mehr Grundwasser gibt. Im Norden von Frankfurt gibt es das Wasserwerk Braunheim, also genannt wie der Vorort Braunheim. Das ist ein kleineres Wasserwerk, aber auch ein sehr wichtiges. Und seit jüngerer Zeit wird auch Wasser aus Hattersheim bezogen. Hattersheim ist zwar die Nachbargemeinde, aber ebenso wie Otto gesagt hat, auch da kann mal gefördert werden. Und das zusammen ergibt diese 25%, die die Bürger von Frankfurt brauchen. Daraus merkt man dann gleich, dass 75% fehlen.
Ein kleiner Schwenk möchte jetzt anbringen. Im Norden gibt es diesen netten Wasserpark, da war ich vor kurzem mal. Es lohnt sich doch mal, das anzugucken, oder?
Ja.
Ja, okay. Wo kommen denn die restlichen 75% her? Das ist ja der Löwenanteil.
Stichwort Wasserpark. Leider gibt es die Ausstellungstafeln da im Moment nicht. Die hat Mainova wieder abgeholt, weil die schlecht behandelt worden sind.
Echt? Okay.
Aber der Wasserpark ist auf jeden Fall ein sehenswertes Ziel. Da gibt es nämlich zwei Wasserhäuschen, so in der Gründerzeitarchitektur aus schönem Sandstein gebaut. Und diese Wasserhäuschen, die stehen auf einem großen Behälter, der dort unter der Erde liegt. Und dieser Behälter wurde 1880 gebaut und da endet die Versorgungsleitung aus dem Vogelsberg. Okay. Und das war die erste Fernwasserleitung in einer Großstadt, ich glaube sogar in Deutschland, auf jeden Fall in Frankfurt. Und damals, es ist ja immer interessant, auch den wirtschaftlichen Hintergrund zu sehen, damals haben die Vogelsberger mit Frankfurt einen Deal gemacht, wie man heute sagt. Okay. Der Deal besteht darin, dass Frankfurt aus dem Vogelsberg Wasser gekriegt hat, um seinen Bürgern genug Wasser bieten zu können. Und die Vogelsberger haben dafür von Frankfurt ihre Gemarkungen elektrifiziert gekriegt. Also für die Bahn und für die Häuser und so weiter. Die haben
war das
Strom
doch eine Nullsummenspiel?
Das war der Deal. Kann im Prinzip Leistung gegen Leistung.
Ja, okay. Und das ist jetzt ein Teil aus dem Vogelsberg. Wo kommen denn wo sind die anderen Fördergebiete?
Die anderen Gebiete, wo das Wasser herkommt, sind zunächst mal das Hessische Ried. Das ist das größte Gebiet. Das Hessische Ried ist also zwischen Darmstadt und dem Rheinufer, Teil der oberrheinischen Tiefebene. Ein großes, flaches, landwirtschaftliches Gebiet. Auch da gibt es Wasserwerke, die Grundwasser fördern. Und es gibt eine Wasseraufbereitungsanlage am Rhein, die also Rheinwasser absaugt und Rheinwasser dann auch vorreinigt. Also das Wasser wird nicht einfach in der Erde versickert, sondern es wird vorgereinigt und dann in die Erde versickert, um das Grundwasser aufzubessern.
Das ist die sogenannte Infiltration.
Das Wasser wird infiltriert, okay. Sagt man. Und dann haben wir noch das Kinzigtal, aus dem Wasser kommt. Das ist ein kleinerer Bereich. Und wir haben den Burgwald, der vor einigen Jahren hinzugekommen ist. Der Burgwald ist verbunden mit einer besonderen Frankfurter Story, denn er liegt nördlich der Stelle, wo die A49 gebaut wird, gegen die wir ja hessenweit
dann in Röderforst als Stichwort.
Bitte?
Dann in Röderforst als Stichwort.
Ja. Hinter dem Dannenröder Forst liegt die, also 100 Kilometer entfernt von hier, kurz vor dem Edersee. Und dieser Burgwald, der hat besonders darunter zu leiden, unter dieser Wasserentnahme. Aber da kommen wir, glaube ich, später noch drauf.
Ja, das
und damit sind jetzt also vier Gebiete nochmal zusammengefasst. Der Vogelsberg und hinter dem Vogelsberg der Burgwald, im Osten das Kinzigtal und im Südwesten das Hessische Ried.
Also kriegen wir praktisch aus allen Himmelsrichtungen vom Westen daneben über den Rhein mit der Infiltration. Das ist jetzt meine nächste Frage, was du gerade andeutet hast. Gibt es denn sichtbare, messbare Auswirkungen auf die Entnahme- oder Fördergebiet, Zulieferergebiet im Vogelsberg, im Hessischen Ried, wo auch immer?
Es gibt insbesondere im Hessischen Ried Schwierigkeiten, weil da eine viele Hektar große Waldfläche extremen Schaden genommen hat und praktisch vor dem endgültigen Aus steht. Das heißt, die Bäume, die werden es nicht überleben. Aber diese Erscheinungen, dass der Wald stirbt, haben wir ja im Prinzip überall. Das muss nicht immer unmittelbar mit dem Grundwasser zusammenhängen, aber es ist eindeutig so, wenn die Grundwasserspiegel fallen, und das war auch im Hessischen Ried lange Jahre der Fall, dann leiden die Bäume, weil dann versinkt auch das Oberflächenwasser schneller nach unten, wenn das Grundwasser niedriger steht. Und insofern ist es ein Zeichen, dass mit der Wasserwirtschaft und mit dem Grundwasser was nicht in Ordnung ist. Im Vogelsberg haben wir ähnliche Erscheinungen, oder im Sommer haben wir im Vogelsberg auch in diesem Sommer wieder die Situation gehabt, dass die Quellen und auch die Nidda im Oberlauf trocken gefallen sind. Und auch wenn diese Quellen normalerweise aus Oberflächenwasser gespeist werden, wenn das Oberflächenwasser nicht mehr da ist, dann ist auch kein Wasser mehr da, was ins Grundwasser versickert. Also leidet auch unter der Situation das Grundwasser. Und im Burgwald, das kann man auch sehr schön sehen auf der Webseite von der dortigen Initiative, im Burgwald, der ist sehr moorig und die Moore trocknen aus. Ein See, der in dem Moorgebiet ist, der liegt völlig trocken. Und das zeigt alles, dass wir zu wenig Wasser haben.
Gleichzeitig diskutieren wir ja wieder über die Neubewässerung, Feuchtgebiete, Moore, die früher trockengelegt wurden.
Ja, das wäre also der große, der Burgwald wäre ein interessantes Gebiet, wo man da was leisten könnte. Das Moor wieder instand setzen, und denn die Moore, das wissen wir alle, sind eine ganz wichtige CO2-Senke. Und wenn wir die Moore trockenlegen, dann wird auch das CO2 da nicht mehr gespeichert.
Anderes Thema, im Vogelsberg werden, wie hatte schon Auswirkungen auf die Bevölkerung?
Die Bevölkerung merkt davon nichts bisher. Also es gibt keine Restriktionen, keine harten Restriktionen. Also wir haben überall Wasser, es kommt überall Wasser aus dem Hahn. Aber wir haben bei verschiedenen Wasserwerken in der Region sogenannte Wasserampeln. Das sind also ganz normale Ampeln, die aber im Internet dargestellt sind. Beispielsweise im Vogelsberg, der Wasserversorger, der hier Hessenwasser ist, ist im Vogelsberg die OVAG, Oberhessische Versorgungs AG. Und die OVAG hat eine solche Wasserampel installiert. Und die wird so genutzt, dass wenn, wie in diesem Sommer, das Grundwasser nachlässt, dann schaltet diese Ampel auf gelb. Und wenn das Wasser wieder Wasser nachgekommen ist, dann wird sie auf grün geschaltet. Und wenn gar kein Wasser mehr von den Bürgern, gar kein Wasser mehr oder über das Wasser hinaus, was sie unmittelbar zum Leben brauchen, abgenommen werden soll, dann schaltet sie auf rot. Nur, wir sind der Meinung, dass das ein falsches Signal ist, denn eigentlich ist die Situation mit dem Wasser generell so, dass wir in Zukunft immer sparsam umgehen müssen mit dem Wasser. Und eine Ampel ist ja immer nur ein kurzfristiges Signal. Und man sollte die Bürger niemals dazu ermutigen, beliebig viel Wasser zu verbrauchen, nämlich mit einer grünen Ampel.
Aber im Vogelsberg gab es Zeiten in den letzten Jahren, habe ich mal irgendwie gehört, gelesen, wo die Bevölkerung auch schon mit Wassertankfahrzeugen versorgt werden musste.
Das ist richtig. Es gibt beispielsweise die Gemeinde Ulrichstein. Da ist es als erstes, das habe auch ich als erstes wahrgenommen, es passiert, dass die kein Wasser mehr hatten. Was aber Insider sagen, und da muss man immer aufpassen, wenn man so über Gebiete sich eine Meinung bildet, die weit weg sind, wo man keine eigenen Erfahrungen hat. Man muss da aufpassen, weil offenbar ist das einer Gemeinde passiert, die nicht in den Wasserverband angeschlossen war. Das gibt es ja auch häufiger. Die Wasserverbände, das sind ja immer interkommunale Institutionen, Firmen, die dann den Kommunen gehören, die alle von diesem Wasserversorger das Wasser erhalten. Und Ulrichstein war für sich. Und da haben die wohl mal ein punktuelles Problem gehabt, was dazu geführt hat und was wohl auch häufiger vorgekommen ist über die Jahre. Und der Sinn eines Wasserverbandes ist ja, dass wenn in einem Bereich des Wasserverbandes das Wasser knapp wird, dass dann aus dem anderen Bereich Wasser zugesteuert wird. Und das ist der historische Sinn eigentlich auch.
Aber das hat
das scheint zu funktionieren.
Das geht jetzt nicht darum, dass da Leitungen gefehlt hätten, sondern dass eben kein Vertrag oder wie auch immer.
Die haben keinen Vertrag mit anderen Wasserversorgern gehabt und deswegen konnten sie auch nicht über irgendeine Leitung Wasser von außen beziehen. Die gab es nicht.
Mhm. Wofür nutzen wir eigentlich Wasser und Trinkwasserqualität? Das ist doch auch ein Thema, das wir bei der Wasserversorgung unbedingt in Blick nehmen müssen, oder?
Also es gibt ja die üblichen Statistiken und das meiste Wasser nutzen wir für die Körperpflege. Das nächstmeiste Wasser, das sind also nach der Statistik, die ich hier vor mir liegen habe vom Umweltbundesamt, sind das 36%. Also 27% laufen durch die Toilette. Und das Toilettenthema.
Vom Trinkwasser?
Ja, von Trinkwasser.
Ein Viertel.
Wir wissen das ja, denke ich mal. Also alle Wohnungen in Frankfurt haben, es mag irgendwo Ausnahmen geben an der Peripherie, aber prinzipiell haben ihre Toiletten am Leitungswassersystem angeschlossen. Und deswegen jedes Mal, wenn man die Toilette, die Spülung betätigt, dann geht Leitungswasser dadurch.
Also mir war es jetzt nicht, dass Trinkwasser durch die Toilette läuft, sondern die Menge. Also ich meine, 27% ist ja doch ein erheblicher Anteil.
27%, das sind also ungefähr 35 Liter am Tag, die da durchgehen.
Okay.
Und noch, du hast ja gefragt, wofür sonst noch alles? Ja. Ich meine, für Essen kochen, für... Was haben wir noch für Reinigung, für auch Kleingewerbe ist damit reingerechnet und. Aber die wesentlichen Teile sind diese Dusche und also Hygiene und Toilette. Und daraus folgt ja auch, dass die Vogelsberger immer wieder dazu neigen, wenn sie protestieren, dass sie die Frankfurter beschuldigen, dass eben 30 Liter Trinkwasser bei jeden Tag, bei jeder Person, an jedem Tag da reinlaufen und verloren sind für das Trinkwasser. Wenn man also diese Toilettenspülung umstellen wollte, und da kommen wir ja noch drauf, auf Brauchwasser, hat man da ein hohes Potenzial, um Trinkwasser zu sparen.
Das wäre jetzt meine nächste Frage. Würden Betriebs-, also ich muss das jetzt mal kurz sagen, es gibt die Betriebs- und Brauchwasser, sind eigentlich beide gemeint, nur unterschiedliche Formulierungen. Ich nehme jetzt mal den Begriff vielleicht Brauchwasser, weil der mir auch geläufig ist. Also wo, gibt es denn schon Bereiche, wo Brauchwasser eingesetzt wird, und wenn ja, wo wird es?
Nehmen wir ein Beispiel. Ich sprach eben von der Mainwasseraufbereitungsanlage in Niederrad, in der Mainwasser so aufbereitet wird, dass es infiltriert wird. Aber das ist nicht das Einzige, was die machen. Die schicken auch das Wasser, was sie gesäubert haben aus dem Main, über eine Leitung zum Flughafen. Es wird also im Flughafen verwendet für Säuberungsarbeiten, für die Feuerwehrspritzen, für die Reinigungsspritzen, für die Flugzeuge und auch für die Toiletten auf dem Flughafen.
Okay.
Soweit ich weiß, sind alle Flughafentoiletten an Brauchwasser angeschlossen. Das ist ein Beispiel. Es gibt auch ein negatives Beispiel, habe ich gehört. Und zwar, ihr kennt alle das Commerzbank-Hochhaus in Frankfurt. Dieses dreieckige Hochhaus auf dreieckiger Grundfläche mit drei verschiedenen Türmen obendran. In dem Hochhaus, wurde mir mal gesagt, gibt es ein Brauchwasserleitungssystem. Und das ist ja, muss ich sagen, sehr vorausschauend montiert, weil das Haus steht ja schon einige Jahrzehnte da. Aber die Stadt kann kein Brauchwasser anliefern.
Also sie kann Wasser anliefern, aber kein Brauchwasser.
Genau, sie liefert nur Trinkwasser an. Insofern ist das Brauchwasserleitungsnetz ungenutzt. Und das ist natürlich ganz traurig. Denn es geht, wenn wir um Brauchwassernutzung sprechen, nicht nur um die Privathaushalte, sondern es geht auch um die Bankentürme, es geht um Betriebe, es geht um Kommunalbetriebe. Aber es gibt auch, die Stadt tut an einer Stelle was Gutes. Sie nutzt beispielsweise Mainwasser zum Gießen des Stadtgrüns, zum Gießen der Stadtbäume. Mhm. Aber das macht sie dann auch nur in einem engen Bereich in der Nähe des Mainufers. Sobald man weiter wegkommt vom Mainufer, fahren die Spritzwagen vom Grünflächenamt an die Hydranten, schrauben in den Hydranten in den Sockel rein, um das Wasser dort abzunehmen, und das ist wieder Trinkwasser.
Also mir ist auch aufgefallen, diese Wasserberieselung am Mainufer ist nur in der Nähe von der zwischen Untermainbrücke und Eiserne Stegen, ein bisschen weiter, glaube ich, noch, aber darüber hinaus wäre es mir so auch noch nicht aufgefallen.
Also die füllen wohl Tankwagen und fahren ein Stück weit in die Stadt rein. Aber wenn sie zu weit reinfahren, ich habe das mit unserer Umweltdezernentin mal besprochen, dann sagt sie, das können wir auch nicht machen, weil dann erzeugen wir zu viel Abgase.
So kurz zum Schluss von diesem ersten Block. Ich meine, der Aufwand für eine ausreichende Versorgung von Wasser ist ja schon immens, denn wir betreiben, Klammer auf, müssen, Klammer zu, zahlen wir denn da einen angemessenen Preis dafür? Weil solche Verbräuche sind ja auch immer, kann man ja
auch überpreisen. Wir zahlen ungefähr 0,3 Cent pro Liter.
Okay.
Das ist nicht viel. Wenn man es vergleicht, also wenn man einen Liter nimmt und vergleicht, was kostet Mineralwasser und was kostet das Leitungswasser, dann ist das sehr, sehr wenig. Aber das Geldthema, das kommt, poppt noch an einer anderen Stelle hoch. Und zwar wird es auch aktuell wieder in Hessen diskutiert. Und auch die Umweltdezernentin hat darüber schon mal sich verlauten lassen. Das ist der sogenannte Wassercent. Und der Wassercent soll erhoben werden für das Entnehmen von Wasser aus dem Grundwasser. Also da, wo das Grundwasser herkommt, in dem Fall wäre das Wasser, was Frankfurt aus dem Umland bezieht, da müsste mehr Geld oder überhaupt Geld bezahlt werden dafür. Das könnte natürlich dazu führen, dass dann auch die Verteilersysteme von Hessenwasser, dass da stärker investiert werden könnte und damit die Situation verbessert wird. Den Bürgern einen höheren Preis zuzumuten, das ist immer wieder ein schwieriges Thema, weil letztlich ist Wasser, ist Daseinsfürsorge, die Lieferung von Wasser an die Bürger. Und das ist das elementarste Lebensmittel, was wir überhaupt haben. Unser Körper besteht zu 75% oder 80% aus Wasser. Und da, glaube ich, kann man nicht allzu viel machen. Aber die Entnahme von Wasser aus weiteren Gebieten macht natürlich Sinn, weil sie dann die Stadt auch dahingehend diszipliniert, dass sie diese Kosten vermeidet und mehr Wasser auf der eigenen Gemarkung fördert, beziehungsweise mehr Wasser spart und substituiert, zum Beispiel durch Brauchwasser.
Werden wir nachher noch drüber reden. Ihr habt ja zum Wasserkonzept der Stadt eine Stellungnahme abgegeben. Da sprechen wir dann im zweiten Block drüber. Ich mache jetzt etwas Musik. Caro Kiste Kontrabass nimmt den Regen mit. Ja, Caro Kiste Kontrabass. Ob die Caro das aufgenommen 2017 heute auch noch sagen würde, nimmt den Regen mit oder lieber nimmt die Sonne mit. Nein, so weit wollen wir es nicht treiben. Aber schönes Stück, finde ich. Ja, wir sprechen heute über unsere Wasserversorgung, wie wir in Zukunft vernünftiger, nachhaltiger, das schöne Wort, mit der Ressource Wasser umgehen. Die Stadt Frankfurt hat ja in der Einleitung gesagt, hat ein Wasserkonzept erstellt, das jetzt veröffentlicht wurde. Und der BUND, der Rüdiger Hansen bei mir im Studio, hat sich mit diesem Wasserkonzept recht ausführlich beschäftigt und eine Stellung dazu abgegeben mit insgesamt 35 Forderungen. Wir können hier jetzt nicht alle bearbeiten, aber ein paar wollen wir dann doch mal abarbeiten. Rüdiger, wie sieht denn das aus? Welche sind denn die Punkte? Ich hatte mir da mal sowas notiert. Verbesserung Grundwasserbildung.
Ja, das Problem des Wassers ist ja generell nicht nur in Frankfurt, nicht nur in Hessen, sondern auf der ganzen Welt. Das Problem ist, dass wir im Zuge des Klimawandels vor allen Dingen immer weniger Grundwasser haben. Und das macht sich an vielen Stellen auch an der Oberfläche bemerkbar. Wenn man nach Amerika geht und guckt ins Colorado Valley, dann sieht man es ganz deutlich, weil der Colorado kaum noch fließt. Aber bei uns sieht man das noch nicht so deutlich. Trotzdem ist es notwendig, dass wir was tun, um das Grundwasser zu schonen. Und zunächst mal einen kurzen Seitenschritt, um das Verständnis zu haben. Wir müssen auf den Wasserkreislauf gucken. Der Wasserkreislauf ist nämlich defekt. Und das führt dazu, dieser Defekt, dass zu wenig Grundwasser erzeugt wird. Der Wasserkreislauf sieht so aus, dass über dem Meer Wasser verdunstet wird. Das bildet Wolken. Die Wolken kommen übers Land, regnen nieder. Und im Zuge der Temperaturerhöhung können die Wolken immer mehr Wasser fassen, weil wenn die Luft wärmer wird, kann mehr verdunstet werden. Also kommt auch immer mehr Wasser mit den Wolken hier rüber. Und im ersten Moment meint man dann, ho, ist doch prima, je mehr Wasser es regnet, je mehr Wasser kriegen wir auch ins Grundwasser. Und das ist eben nicht so. Eine wesentliche Ursache ist die Versiegelung der Landschaften, die immer weiter fortschreitet. Und überall, wo Flächen versiegelt sind, kann Wasser nicht versickern, kommt also nicht ins Grundwasser, sondern wird abgeleitet in Kanäle oder in Bäche. Und die Bäche gehen in Frankfurt in den Nidda oder in Main und der in Rhein und dann wieder ins Meer. Das heißt, das Wasser geht am Grundwasser vorbei, es versickert nicht. Und deswegen muss man alles tun, um die Versickerung wieder zu verbessern. Und wir kommen gleich noch darauf, wenn wir über Starkregenfälle sprechen, wie das unter anderem funktioniert. Und das andere ist auch, dass Wasser hier, wenn es hier geregnet hat und wenn es irgendwo steht, auf dem Feld oder über den Bächen und Seen, dass es auch da wieder verdunstet. Dann geht es wieder in die Wolke, kommt wieder runter, aber es geht zu wenig ins Grundwasser. Das ist das Problem.
Also aber auch nochmal zur Entsiegelung, ja kurz nachher, also nicht nur keine Flächen oder weniger Flächen zu versiegeln, sondern auch eine Entsiegelung von Flächen.
Ja.
Ja. Und das sagtest du ja mit der höheren Temperatur, da verdunstet das Wasser auch viel schneller. Und natürlich trockene Böden nehmen auch nicht so schnell das Wasser auf.
Ja, das ist eine ganz wichtige Begleiterscheinung. Also Begleiterscheinung in dem Sinn, dass es gleichzeitig auftritt. In so einem heißen Sommer, das wissen wir alle, trocknet der Boden aus. Und das hat mehrere Probleme. Einmal ist die Bodenoberfläche dann, die ist zu, die ist wie versiegelt, wie mit Platten belegt. Und wenn dann insbesondere ein Starkregen kommt, dann kann von dem Wasser nichts mehr von der Erde aufgenommen werden. Es fließt einfach ab. Es fließt so ab wie auf einer versiegelten Fläche. Und es ist nicht nur die Oberfläche, die dazu beiträgt, zu diesem Abfluss des Wassers, sondern auch die Infrastruktur. Wenn man heute einen intakten Erdboden aufgräbt, dann stößt man ja sofort auf die Tiere, die in der Erde sind, insbesondere Regenwürmer, aber auch viele andere, viele kleine Tiere bis hin zu ganz kleinen, die man gar nicht sieht. Und diese Tiere schaffen in der Erdoberfläche eine Infrastruktur, über die auch Wasser eindringen kann. Aber bei dieser Hitze, die wir in den letzten Sommern haben, trocknet der Boden nicht nur auf der Oberfläche aus, sondern auch einen halben Meter tiefer. Mhm. Und dann ist diese ganze Schicht dicht, da ist das wie eine dicke Betonschicht, die keine Transparenz fürs Wasser ermöglicht. Und um übrigens um das Grundwasser besser aufzubereiten oder mehr Grundwasser zu gewinnen, dafür dienen dann auch wieder die Entnahmen aus Rhein und Main, über die ich eingangs schon gesprochen habe. Das heißt, Mainwasser wird in Niederrath entnommen und wird gereinigt und dann für die Infiltration zur Verfügung gestellt. Und dann sagt die Firma Hessenwasser, die diesen Betrieb verantwortet, die spricht dann davon, dass das ja im Prinzip wie Regen ist. Also es ist gesäubertes Mainwasser, was auf die Erde kommt, genauso als würde es regnen. Und so ist es am Rhein im Hessischen Ried auch.
Mhm. Ein weiterer Punkt, den mir aufgeschrieben hatte, war natürlich auch, welche Möglichkeiten haben wir denn, Niederschlagswasser für uns zurückzuhalten, sprich zu speichern? Da gibt es ja Zisternen, die sowas...
Ja, lass mich da ausholen. Und zwar, wir sind ja hier in Frankfurt am Taunushang. Die nordwestlichen Stadtteile liegen alle am Fuße des Taunushangs. Ich selbst wohne auch da in der Nordweststadt. Und da erlebt man das sehr nah. Wenn es dort einen richtig starken Regen gibt, dann fließt das Wasser sowohl über die Bäche als auch über die Felder oder die Feldgräben ab. Und was passiert dann? Es fließt ab, heißt immer, es geht von den Gräben in die Bäche oder in die Kanäle und die gehen wieder in Bach oder in die Kläranlage und die geht auch wieder in Rhein hinein. Es fließt weg. Immer dieser Effekt, es geht nicht ins Grundwasser. Und um das zu verbessern, muss man versuchen, das Niederschlagswasser auf der Fläche zu halten, wo es niederkommt. Das ist die Erkenntnis der Landschaftsplaner, die mehr und mehr durchgesetzt werden muss. Und aufhalten heißt, und das seht ihr heute, wenn ihr durch den Wald am Taunus lauft, seht ihr das immer wieder, weil das schon häufig passiert, da werden dann Becken angelegt, da werden Erdwälle quer zur Flussrichtung, wie Talsperren angelegt, damit das Wasser schon oben am Wald zurückgehalten wird und erst wenn es voll ist, dann fließt es oben drüber. Ja, und wenn nicht so viel Wasser drin ist, dann bleibt es da stehen und versickert da, verdunstet natürlich auch. Und solche Rückhaltevorrichtungen, die müssen bis in die Stadt hinein vermehrt gemacht werden. Wir haben in Frankfurt ein gutes Beispiel, was man sich anschauen kann, das ist der Riederwald, der Riederberg. Das ist im Nordwesten, also neben der Nordweststadt, ein etwa auf einem leichten Hügel gelegenes Gelände mit Geschosshäusern. Und da sieht man, dass an vielen Stellen zwischen den Häusern große Grünflächen sind. Die sind nicht nur als Erholungsflächen für die Bürger gedacht, sondern die sind als Mulde ausgearbeitet. Und wenn es da oben einen Starkregen gibt, dann sammelt der sich erstmal in diesen Mulden und wird dann abgegeben in gedrosselter Form, fließt auf der Nordseite in einen Teich hinein, da wird wieder das Wasser zurückgehalten und so geht es in Stufen und am Schluss fließt das Wasser da entweder in Kahlbach oder nach Osten in die Nidda.
Das ist oben an der Uni am Campus Riedberg oben, ja. Wohnviertel. Läuft das unter dem Stichwort Schwammstadt?
Das hat was damit zu tun. Das Stichwort Schwammstadt ist ein sehr wichtiges, was man, wenn man sich mit Stadtplanung beschäftigt, aus allen Richtungen hört. Also auch in Frankfurt, wenn wir hier über neue Stadtviertel reden, dann redet auch der Planungsdezernent höchstpersönlich von Schwammstadt oder die Architekten, die beauftragt werden mit Studien. Was bedeutet das? Schwammstadt bedeutet, dass in Rücksichtnahme auf die zu erwartenden vermehrten Starkregenfälle Wasser zurückgehalten wird. Aber wie macht man das? Auf dem Feld kann man einfach einen Deich setzen und kann das Wasser hinter dem Deich sammeln. Das geht natürlich in einem bebauten Gelände nicht. Auf dem bebauten Gelände muss dann mit Zisternen gearbeitet werden. Und aber auch das reicht nicht aus, denn wenn eine Zisterne bei einem ordentlichen Starkregen vollläuft, was passiert dann mit dem Wasser in der Zisterne? Das Einfachste ist auch, dass es wieder schrittweise abgegeben wird. Da müssen entsprechende technische Vorrichtungen montiert werden. Oder dass es in Retentionsflächen wieder gepumpt wird, wo es wieder versickern kann. Oder, was eigentlich der sinnvollste Aspekt ist, oder es wird in einem solchen Viertel gleich ein Brauchwasserleitungssystem in die Häuser gelegt, sodass das Zisternenwasser genutzt werden kann, um die Toilettenspülung zu bedienen und dann diese 30 oder 35 Liter pro Person und Tag an Trinkwasser zu sparen, wovon ich eingangs gesprochen habe. Das gibt es aber auf dem Riedberg nicht. Auf dem Riedberg gibt es diese Mulden, Zisternen gibt es, soweit ich weiß, keine. Es gibt aber Versickerungsinstrumente, die unterhalb der Erde sind. Das sind dann sogenannte Rigolen. Mhm. Das sind so Gitterkörper, die beim Bau der Straße in die Erde eingelassen werden, um dann die Versickerung in der Erde zu erleichtern.
Ein weiterer Stichpunkt auf einer Ihrer Forderungen ist die, was wahrscheinlich auch eine ganz wichtige Rolle spielen dürfte bei dem Wasserkonzept, die Sanierung der Wasserwerke. Du hattest vorher das schon mal angedeutet, wo die sind örtlich. Was ist denn da sanierungsbedürftig?
Also wir haben an mehreren Stellen, zum Beispiel am Wasserwerk Braunheim, aber auch bei den Wasserwerken im Stadtwald, haben wir Einträge, wie man dazu sagt, Gifteinträge in dem Bereich, aus dem das Wasser in die Pumpen läuft. Und deswegen muss man da sehr aufpassen. Man darf nicht jedes Wasser abgreifen, was da unter der Erde ist, sondern man muss genau die Grundwasserströme kennen, um das Wasser abzusaugen, abzupumpen, was sauber ist. Und es gibt natürlich Möglichkeiten, diesen verunreinigten Boden zu sanieren. Grundsätzlich zumindest. Es mag sein, dass manche Stellen nicht sanierbar sind, aber wir sind der Meinung, dass an einigen Stellen solche Verunreinigungen durchaus saniert werden könnten und damit könnte die Wassermenge, die an dem zugehörigen Wasserwerk gepumpt wird, erhöht werden und damit das Trinkwasserdargebot aus eigenen Quellen.
Wir haben jetzt schon ein paar Mal, du und ich auch, ansatzweise diesen Begriff Brauchwassernutzung, Betriebswassernutzung angesprochen. Das Institut für sozialökologische Forschung hat eine Studie erstellt im Auftrag von Hessenwasser. Wir hätten da gerne heute mit jemandem drüber gesprochen, aber aus persönlichen Gründen musste der Herr Dr. Zimmermann absagen. Genauso wie nachher noch, sage ich jetzt schon, wenn wir gerade dabei sind, auch von der Stadt habe ich versucht, jemanden zu bekommen, der mit uns über das Wasserkonzept spricht. Es sind im Urlaub, die Leute seien gegönnt, kein Thema. Betriebswassernutzung. Laut der Studie vom ISE, da gibt es unterschiedlich zwei Szenarien, die beleuchtet haben, könnte man rund ein Drittel des Trinkwasserverbrauchs einsparen, wenn das entsprechend ambitioniert angegangen werde. Sind das so die Aussagen, die ihr vom BUND auch trefft? Unterstützt ihr das?
Ja, wenn man das vergleicht, die Ausnahmen sind ziemlich deckungsgleich mit denen, die wir in unserer Stellungnahme getätigt haben. Und man muss sagen, ein Drittel, das wäre das maximale Potenzial, was wir auch sehen. Wenn wir nur das Wasser, das durch die Toilettenspülung geht, betrachten, dann sind das vielleicht nur 27%. Aber da muss man sich jetzt auch nicht über einzelne Prozentpunkte auseinandersetzen. Ungefähr ein Drittel ist sicherlich ein guter Richtwert. Und das Potenzial wird ganz klar benannt in dieser Studie. Das, was dann weniger klar benannt wird, sind die Maßnahmen, die dazu zu treffen sind. Und man muss sagen, wir finden diese Studie sehr gut und sehr wichtig.
Witzig und wichtig.
Nein, es ist kein witziges Thema. Ein wichtiges Thema. Und wir werden auch mit den Autoren sprechen. Das ist schon eingeleitet. Und jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren.
Ja, wir waren mit dem vom ISE mit den Brauchwasserleitungen. was da Einsparmöglichkeiten.
Wir sehen, dass die Maßnahmen, die man treffen müsste, um dieses Potenzial, was auch in dieser Studie eben in der Einleitung schon aufgeführt wird, um diese das zu beheben, da muss man natürlich was tun. Und im weiteren Verlauf der Studie ist mein Eindruck, nach grobem Lesen muss ich sagen, dass manchmal zu sehr darauf abgehoben wird, dass Brauchwasser ja etwas Schmutziges ist. Das ist klar, das ist Regenwasser, Oberflächenwasser, das ist nicht so sauber wie Trinkwasser, aber das würde ja auch reichen für die Toilette. Und dann kommt immer eine Befürchtung, die ich da auch drin gefunden habe, die man oft im Gespräch auch hört, dass ja dann es Beläge gibt auf den Armaturen, also auf den Klobecken, dass das Weiß dann anfängt, bräunlich zu werden oder so von dem Staub und solche Geschichten. Das ist natürlich dazu geeignet, dann zurückzuzucken und sagen, sowas will ich in meiner Wohnung nicht haben. Aber es gibt genügend Beispiele, wo das funktioniert. Zum Beispiel unser Büro vom BUND in Frankfurt ist im Ökohaus am Westbahnhof. Das ist ein Haus, was vor 20 Jahren oder noch länger, glaube ich, gebaut wurde. Das Ökohaus arbeitet von Anfang an mit eigener Brauchwassernutzung, fängt Wasser auf den Dächern auf dem Hof auf und versorgt die Toiletten damit. Also es kann eine solche Anlage auch in einem Haus, auch in einem privaten Haus gelegt werden und man muss nicht darauf warten, dass die Stadt diese Leitungen legt. Nur, das können Bauherren machen oder Investoren, aber das können natürlich keine Mieter machen. Und wenn eben Sparkampagnen an die Bürger, die in Miete sind, durchgeführt werden, dann hört es bei der Toilette auf. Die Toilette müssen die Investoren bzw. die Hauseigentümer machen. Beziehungsweise es muss in einem Bebauungsplan gleich vorgeschrieben werden. Und wir haben ja in Frankfurt mehrere Bereiche, wo neu gebaut werden soll, insbesondere den großen Stadtteil der Quartiere im Nordwesten an der Autobahn. Dann muss gleich in die Bebauungspläne reingeschrieben werden, dass Brauchwasserleitungen und Zisternen installiert werden. Und dann handelt es sich auch um ein umfängliches Schwammstadtkonzept, was dann realisiert wird. Da müssen sich die Bürger, die da einziehen, keine Gedanken machen. Die haben halt dann die Brauchwasserspülung.
Ja, ganz kurz, wir sind schon wieder am Ende von dem Block. Wird langsam wieder etwas Zeit knapp. Rüdiger, die Stadt hat auf eure Stellungnahme zum BUND, also zu eurem Papier, zum Wasserkonzept, wie reagiert, also die Umweltdezernentin, die Rosemarie Heilig von den Grünen, hat sich in der Richtung geäußert, Wasserversorgung des Rhein-Main-Gebietes ohne Umland ist nicht möglich. Ausweitung ortsnaher Trinkwasserversorgung, wie vom BUND gefordert, kann Frankfurt nicht leisten. Aus technischen Gründen und anderen Einschränkungen, zwar ich weiß nicht genau, was damit gemeint ist mit diesen Einschränkungen, ist eine höhere Förderung nicht möglich. Wie schätzt ihr diese Reaktion ein? Ganz kurz noch zwei, drei Sätze.
Also zunächst mal, der Punkt ist mit dem Hör. Wir können uns vorstellen, dass nicht alle unsere Vorschläge realisierbar sind, aus welchen Gründen auch immer. Aber das impliziert ja dieser Satz von Frau Heilig, dass es da offenbar Potenzial gibt, was sehr wohl gehoben werden könnte. Und es gehört noch der nächste Satz zu diesem Passus, den du gerade vorgelesen hast, Otto, dazu. Da steht nämlich, die Dezernentin kündigte an, auf das umfangreiche Papier des BUND, in Klammern 23 Seiten, werde es gemeinsam mit den Versorgungsunternehmen Mainova und Hessenwasser eine ausführliche Antwort geben. Auf diese Antwort warten wir nach nunmehr 3 Monaten vergeblich.
Ja, genau, deshalb habe ich vorher gesagt, ich hätte es schön gefunden, wenn jemand von der Stadt Zeit gehabt hätte, aber es ist nun mal so, das Thema Wasser wird uns auch noch verfolgen, wir werden vielleicht noch mal eine Sendung machen und vielleicht rechts, auch von meiner Seite aus, muss ich jetzt noch dazu sagen, rechtzeitig bei der Stadt anfragen, dass das klappt. Ich mache jetzt mal wieder etwas Musik, ich habe hier die Joni Mitchell mit Black Crow. Ja, immer noch Radio X Umweltmagazin bei Radio X Greenpeace Frankfurt. Wir sprechen heute über unsere Wasserversorgung, wie wir in Zukunft mit der lebenswichtigen Ressource umgehen müssten, sollten, könnten, wie auch immer man das jetzt formulieren mag. Wir sprechen jetzt über die Starkregenkarte, die Stadt Frankfurt im Oktober 2021 veröffentlicht hat. Der Begriff Starkregen hat bei uns wahrscheinlich Eindruck oder zumindest erweckt oder schon in den Ohren der Menschen hängen geblieben nach den Ereignissen letztes Jahr im Ahrtal. Rüdiger, es gibt wohl unterschiedliche Szenarien, Ausgangspunkte bei Starkregen und Hochwasser.
Also es kommt beides vom Regen, das hat es gemeinsam.
Okay.
Aber
hat ja die Caro vorher gesungen, nimm den Regen mit.
Es gibt aber zwei verschiedene Kartenwerke jetzt dazu. Eine Überschwemmungskarte, die vom Hessischen Landesamt für Naturschutz gepflegt wird, und eine Starkregengefahrenkarte, die findet man auf dem Geoportal der Stadt Frankfurt im Internet. Überschwemmung bezieht sich, das ist ja geläufig der Begriff, auf Bäche und Flüsse, die über die Ufer treten. Ja, und die durch bestimmte Regenfälle oder Regenmengen, die irgendwo im Verlauf dieses Flusses oder dieses Baches niedergehen, die dafür sorgen, dass bestimmte Wasserstände, zu hohe Wasserstände entstehen. Und das bei Starkregen, das muss man etwas differenziert sehen. Wenn Starkregen direkt über einen Bachteil niedergeht, ist es auch nur eine Ursache für Überschwemmungen. Aber Starkregen können auch über Felder niedergehen, wo kein Bach in der Nähe ist. Und dann fließt das Wasser entweder in Feldgräben oder auch einfach querbeet. Und solche Starkregen sind in Zukunft ja immer häufiger zu erwarten. Es steigen sowohl die Regenmengen als auch die Häufigkeiten. Und was besonders problematisch ist, ist, dass auch die Fläche immer kleiner wird, auf der die Mengen niederschlagen. Also ist der Niederschlag pro Flächeneinheit extrem hoch. Und wenn dann über Feldern sowas passiert, dann gibt es auch Überschwemmungen in der Stadt, wenn wir an den Taunushang denken. Das Wasser fließt dann alles in Taunushang runter nach Frankfurt rein. Und es gibt in allen Stadtvierteln unabhängig vom Bach Überschwemmungen. Und das wird halt in zwei Kartenwerken geführt. Und man muss eben beim Starkregen sehen, dass er immer öfter vorkommt. Und deswegen muss man da immer mehr Vorsorge tragen. Und das Ziel dieser Karten ist es, dass sowohl die Bürger als auch die Investoren, als auch die Stadtplaner sich darüber schlau machen können, was das für ihre Grundstücke, für ihre Häuser bedeutet, was da auf sie zukommen kann. In den Karten sind auch jeweils unterschiedliche Szenarien, also wenig Starkregen, viel Starkregen, katastrophaler Starkregen. Wir haben alle die Erinnerung an das, was im Ahrtal im vergangenen Jahr passiert ist, sodass jeder sich informieren kann. Und es geht jetzt in Zukunft darum, dass möglichst viele Vorsorgemaßnahmen getroffen werden, dass die Auswirkungen für die Bürger nicht mit Schäden verbunden sind. Aber wenn es so richtig stark wird, dann werden Schäden auftreten. Aber auch die sollten dann möglichst gering gehalten werden. Das ist das Ziel dabei.
Ja, ich habe das eben nachgelesen bei den Szenarien, da geht es um die seltenen Fälle, alle 30 Jahre, die außergewöhnlichen, alle 100 und die extremen größer als 100. Ihr habt euch ja auch mit diesem Thema intensiv beschäftigt, mit diesen Starkregenkarten. Da gibt es ja doch deutliche Überschneidungen mit dem Wasserkonzept. Was sind denn eure Forderungen, so kurz zum Schluss jetzt noch, Forderungen auf diese Starkregenkarten?
Also unsere Forderung grundsätzlich ist mal die, dass diese beiden Karten integriert werden müssen, sodass also nicht nur, wenn zwei Ergebnisse, zwei Vorfälle parallel passieren. Also es gibt einen längeren Landregen und plötzlich kommt noch ein Starkregen dazu. Also ich bin jetzt nicht genügend Meteorologe, um das genauer zu beschreiben, aber so stelle ich mir das vor. Und dann kommt plötzlich die Auswirkung von beidem zusammen in einem Bachtal zusammen. Dann gibt es natürlich einen viel höheren Wasserstand, als wenn nur ein so ein Regenfall gerade passiert. Und deswegen glauben wir, dass es nicht sein kann, dass diese beiden Karten, weil sie aus verschiedenen Behörden kommen, dann unterschiedlich nebeneinander her. Meinst du jetzt
diese Überflutungs- und Starkregenkarten oder das Wasserkonzept mit zwei Karten?
Das Wasserkonzept, da sind wir jetzt vorbei. Ja. Wir reden jetzt nur über die Regensituation.
Ja, aber ich meine, das gibt ja da auch Inhalte, die sich mit denen überschneiden, oder?
Wenn wir jetzt beim Wasserkonzept reden wir über die Verfügbarkeit des Grundwassers. Okay. Natürlich führt Regen dazu, dass Wasser versickert und das Grundwasser erhöht. Aber jetzt reden wir erstmal über die Überschwemmungen.
Okay.
Das ist ja vor der Versickerung in das Grundwasser. Ja. Und das sind eben zwei Erscheinungen. Die normale Regen, starke Regen, sehr starke Regen oder eben Starkregen.
Ja.
Das ist einfach, das muss man so hinnehmen. Das ist jetzt keine Erfindung von mir oder vom Otto, sondern das ist der Wortgebrauch, den die Meteorologen auch verwenden und der zu unterschiedlichen Erscheinungen führt. Das ist ein sehr kritisches exotisches Thema. Und wir wissen, in der Stadt gibt, auch in Frankfurt gibt es verschiedene Stellen. Neulich hatten wir sowas in Niedereschbach. Das war eine Überschwemmung. Da war plötzlich wieder ein Teil von Niedereschbach überschwemmt. Kurze Zeit später war das wieder weg. Das war so eine temporäre Erscheinung. Es ist also ein schwieriges Thema. Ihr merkt das. Man weiß da gar nicht, wie man das in der Kürze der Zeit
wo man anfängt und wo man aufhört. Soll.
Genau. Aber diese aufhören beiden Kartenwerke sind jedenfalls sehr wichtig. Jeder, der sich dafür interessiert, kann sie einsehen im Internet. Und unsere Forderung ist, bitte, liebe Stadtplaner und bitte, liebe Stadtentwässerung Frankfurt, also für viele Dinge in dem Bereich ist die Stadtentwässerung ja zuständig, kümmert euch darum. Und auch hier wieder ist es notwendig, Maßnahmen zu treffen, dass das Wasser da, wo es niederkommt, vor allen Dingen auf dem Feld und auch schon im Wald, dass es da zurückgehalten verbleibt, wird, ja. Dass Dämme dafür gebaut werden, Retentionsflächen gebaut werden, wovon wir schon mal in der Tat im Rahmen des Wasserkonzeptes gesprochen haben.
Starkregenkarten könnt ihr nachschauen, wenn es interessiert, www.frankfurt.de/starkregen. Rüdiger, wo kann man eure Papiere zum Wasserkonzept oder
Starkregen? Das kann man auf der BUND-Seite finden, auch die zugehörigen Pressemeldungen, wo man in Kurzform nachlesen kann, was wir gesagt haben, auf der Webseite bund-frankfurt.de. Lass mich noch einen Satz zum Schluss sagen, Otto, und zwar, was wir im Zuge der Beschäftigung mit diesen Dingen merken, ist, dass es eine Sache ist, ob eine Stadt die Probleme erkennt, in dem Fall das Umweltamt und das Umweltdezernat. Das andere ist, ob Maßnahmen ergriffen werden. Und das sind ja dann zum Beispiel Baumaßnahmen. Und wir sehen, dass die Bebauungspläne, die die Stadt herausgibt, diese Maßnahmen, die eigentlich notwendig sind, um die Gefahren des Wasser, der Starkregen und so weiter zu begegnen, solche Maßnahmen werden nicht getroffen. Also da muss irgendwo ein politischer Schluss hergestellt werden, damit nicht nur Erkenntnisse da sind, sondern auch Lösungen.
Schönes Schlusswort, Rüdiger Hansen vom BUND Geisterbahn Frankfurt. Vielen Dank, dass du mal wieder im Studio warst. Und wie vorher schon sagte, ich glaube, das Thema Wasser wird uns schon noch leider eine Zeit lang beschäftigen, vermute ich mal. Zumal es ja unsere lebenswichtigste Ressource ist. Danke, dass du hier warst.
Vielen Dank, Otto. Hat Spaß gemacht.
Und ich hoffe auch, bei euch am Radio hat es ein bisschen zum Nachdenken angeregt oder das Interesse geweckt an dem Thema. Ich habe jetzt noch kurz zwei Termine, und zwar gibt es, Moment, jetzt muss ich mal einen schlauen Zettel, den habe ich mir jetzt hin und her geschoben, genau hier. Im Museum für Kommunikation am Museumsufer gibt es eine Ausstellung bis August 23 unter dem Titel Klima X, warum tun wir nicht, was wir wissen. Neben der Ausstellung gibt es viele Aktionen wie ein Klimakino, Klimakrise in den Medien gibt es eine Veranstaltung, einen Denkraum zum Mitnehmen und das Spannende, also im Aktionstag gibt es noch im November Führungen und so weiter. Und das Spannende ist, man kann ins Jahr 2045 anrufen und mit den Leuten reden, was die aus der Dann-Sicht auf unsere Zeit so an Gedanken wälzen oder sich Gedanken machen. Und eine zweite Ausstellung im Senckenberg-Museum, die E-Mail-Adresse von KlimaX, klimax.museumsstiftung-de, .de. Im Senckenberg-Museum gibt es die Ausstellung Klimawissenschaften über das Klima der Vergangenheit, vergangene Warmzeiten in der Erdgeschichte und so weiter. Und noch ein Hinweis in Radio X-Sache. Ab morgen, 29.10., Moment, jetzt habe ich mir die Uhrzeit, ja genau, ab 21 Uhr bis 31.10., 7 Uhr, schwelgt Radio X in Erinnerung. Die Early Years, das Programm findet ihr unter radiox.de. Es geht um 25 Jahre Radio X-Geschichte, Radiogeschichte. Und zum Schluss habe ich jetzt noch etwas Musik von der Mane Stelzer und vom Dennis Lapp, Crazy.